Wie ihr schon gehört habt, ich sehe nicht aus wie Conny Straub und ich höre mich auch nicht so an. Wie gesagt, er lässt Grüße ausrichten, der Conny, ihm geht es nicht gut, er hat es am Rücken und ich bin dann kurzfristig für ihn eingesprungen. Wir sind sportlich unterwegs heute Morgen miteinander. Also stellt euch mal vor, ihr sitzt euch jetzt in den Reihen nicht mit euren schönen Kleidern, sondern ihr habt alle Sportklamotten an. Vom Trainingsanzug bis zu Laufklamotten, ein bisschen vielleicht mit Regenjacke dabei. Wir gehen jetzt miteinander raus laufen. Jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, der Venedig-Marathon 2017 hat ganz kurios geendet. Der Start ist erfolgt, die Läufer sind weggelaufen, losgelaufen. Rasch hat sich eine fünfköpfige Gruppe von dem Teilnehmerfeld abgesetzt. Und die fünf Läufer, die sind gelaufen, was das Zeug hält. Und sie haben dann ihren Vorsprung immer mehr und mehr vergrößert und haben aber dann irgendwann mal, oder sind einem Motorrad hinterhergelaufen. Ihr kennt das ja, da fahren dann immer solche Motorradfahrer vorne raus und die ganze Meute rennt hinterher. So nach dem Motto, ah, der wird schon wissen, wo es dann hingeht auf der Strecke. Es sind ja Läufer aus der ganzen Welt zu Gast und einer muss sich ja vor Ort auskennen. Und die sind dann brav diesem Motorrad hinterhergelaufen und irgendwann mal wurden es immer weniger Leute, weniger Zuschauer. Dieser Motorradfahrer hat irgendwann mal vergessen, eine Kurve zu nehmen. Und die ganze Meute, diese fünfköpfigen Spitzenläufer, die lange dieses Rennen angeführt haben, sind irgendwann mal falsch abgebogen. Als brav diesem Motorrad hinterhergerannt und als es irgendwann mal gemerkt haben, da sind wir ja vollkommen falsch, das kann ja nie im Leben sein, dann sind sie zurück, sind sie umgekehrt auf die Strecke. Bloß dann war dieser Vorsprung dahin und dann hat ein gewisser Ayub Faniel hat dieses Rennen gewonnen, obwohl er Sechster war, also abgeschlagen, keine Chance, dieses Rennen zu gewinnen, ist er dann ins Ziel gelaufen als Erster. Und man hat gejubelt, das sind übrigens ein Italiener, man hat gejubelt, endlich mal wieder ein Italiener auf dem ersten Platz. Dieser Effekt, dieses Hinterherlaufen einem Führungsfahrzeug oder wie man das ausdrücken mag, nennt man den Bandwagon-Effekt. Hat man auch psychologisch jetzt einen Namen gegeben. Das heißt, das ist der Wagen, wo vorne die Musik spielt. Da sitzt die Kapelle drauf und je schriller, interessanterweise, je schriller und je lauter diese Band Musik macht, je mehr laufen die Leute hinterher, ohne darüber nachzudenken, bin ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg. Ihr merkt schon, wo es hinmündet. Es geht so, sich mal selber mal wieder zu fragen, bin ich eigentlich noch auf dem richtigen Weg oder laufe ich hier wie diese Läufer auf diesem Foto noch dem richtigen Ziel oder dem richtigen Motorrad hinterher. Einfach mal sich heute Morgen auch zu fragen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Bin ich überhaupt auf dem richtigen Weg? Ich möchte mit euch heute Morgen auch dieses Bild ins Gespräch bringen. Wer weiß, wo dieses Stadion sich befindet? Ganz markant. München nicht. Das ist Berlin. Während einer Leichtathletikveranstaltung und vor knapp 2 Monaten war ich in München im alten Olympiastadion. Es war für mich so erhebend, dieses alte Stadion mal zu betreten. Das war ein Konzert von Pink, wo wir dort waren. War zwei Abenden 60.000 jeweils Zuschauer drin. Ich kann euch nicht sagen, was das für in diesem alten Stadion, was das für ein Gefühl war, da mal drin gewesen zu sein. Da, wo 1972 die Olympiade stattfand, da wo 1974 Deutschland Fußball-Weltmeister geworden ist. Und unter all diesen Zuschauern zu sitzen Und ich will euch dieses Gefühl ein bisschen vermitteln, aber nicht als Zuschauer heute Morgen, sondern als Teilnehmer. Ihr seid für mich heute Teilnehmer an dieser Veranstaltung in diesem alten Stadion. Olympiastadion von Berlin ist ja noch älter, mittlerweile ein bisschen mehr rausgeputzt. Ich würde euch gerne auf die Laufbahn miteinander runtergehen. Ihr seid Teilnehmer dieser Veranstaltung heute Morgen. Um euch atmosphärisch 60.000, 70.000 Zuschauer. Eine Wolke von Zeugen, die uns umgeben. So heißt es nun im Hebräerbrief, im 12. Kapitel. Deshalb nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude als das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ein Kapitel des Hebräerbriefs, das uns alle sehr anspricht. Ich hoffe doch. Sich Gedanken machen, was steht da? Das soll jetzt heute Morgen das Ziel sein. Und wenn es das erste Wort ist, deshalb, dann sollten wir uns auch die Frage stellen, weshalb? Im Kapitel vorher, im Kapitel 11, sind lauter Glaubenszeugen genannt. Angefangen von Mose und endet bis zu dem jeden Einzelnen, der den Weg mit Jesus Christus gegangen ist. Und der Hebräerbrief macht uns Mut, indem er jeden Einzelnen hier diesen Text vor Augen hält, dass wir uns Gedanken machen, wir sind in der Laufbahn, um uns herum sind so viele Glaubenszeugen. Guckt, die Tribünen sind voll, wenn man es noch so ein bisschen durchscheinen sieht. So viele Glaubenszeugen, die uns anfeuern, die uns Mut machen, die uns immer wieder sagen, haltet durch, lauft den richtigen Wettkampf, strengt euch an und habt die Ausdauer, bis zum Ziel zu kommen. Ich möchte, man sieht es vielleicht schlecht, drei Worte betrachten. Einmal, das sieht man hier in Rot, ablegen, die Verben, laufen und hinschauend. Das sind diese drei Worte, die sich in folgender Gliederung dann wieder finden sollen. Was uns zu tun bleibt, heißt ablegen, was uns hindert, anziehen, was uns erleichtert, laufen, um zu gewinnen und aufsehen, das uns Richtung gibt. Was uns bleibt, erstmal muss mir ablegen, was uns hindert. Ich glaube nicht, dass ihr heute mit euren Sonntagsklamotten, mit eurem Sonntagsstart gute Zeiten laufen werdet. Das sind die Hosen vielleicht zu eng oder zu weit, weiß ich nicht. Das sind die Sachen, die wir anhaben, einfach nicht geeignet, um zu laufen. Auch wenn mich die Angelika jetzt angrinst, ich glaube nicht, dass du einen Dauerlauf mit einem hübschen Kleid machen würdest. Ablegen, was uns hindert. Ich wiederhole nochmal diesen Satz. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns jede Last und die so leicht umstrickende Sünde ablegen. Ich glaube, ich kenne viele von euch und ich weiß auch, dass viele von euch Lasten mit sich rumschleppen. Und ich brauche sie gar nicht auszuführen, das weiß jeder selber, was jeden betrifft. Wo jeder mit sich rumschleppt, wo jeder mit sich trägt, wo er Not hat, was uns bedrückt und was uns belastet. Ich kann nur eure Gesichter, eure Lächeln heute Morgen sehen, aber wie es tief in eurem Herzen drin aussieht, das kann ich nicht beurteilen. Auch ich habe meine Lasten, meine Bürden zu tragen, aber der Hebräerbrief fordert uns auf, wir sollen diese Lasten ablegen. Es ist von uns eine Entscheidung gefordert heute Morgen, ich will mit diesen Lasten nichts mehr zu tun haben. Ich will sie ablegen. Ich will sie loswerden. Ich will nicht mehr mich damit mühen und mich anstrengen. Und dann ist da noch diese so leicht umstrickende Sünde die Rede, die mir so vorkommt. Kennt ihr dieses Teil, was da abgebildet ist? Das ist so eine Art Leimrute oder so. Das ist so ein rundes Teil, so ein runder Zylinder. Da zieht man das auseinander und hängt es an die Decke. Und die fliegen dann drumherum und irgendwann mal setzen sie sich drauf, weil man denkt, man kann da drauf sitzen. Bloß das Problem ist, sie kommen nicht mehr los. Also diese Dinger sind ganz, ganz eklig. Wenn man mal schon mit dem Finger drauf gelangt hat, das bleibt einen hängen und je mehr man sich bewegt und je mehr man schüttelt, je mehr wickelt man sich drin ein. Genau das ist das Bild, das hier gebraucht wird, wenn von der Sünde die Rede ist. Sünde ist eigentlich die Gottesferne, in der wir Menschen drin sind. Sünde, die sich äußert in einzelnen Sünden. Aber das Grundproblem ist ja, dass wir in der Gottesferne drin sind. Wir haben ja noch nie, wir sind eigentlich tot, so redet auch die Bibel davon. Der Mensch ist geistlich gesehen in der Beziehung zu Gott von Anfang an tot. Er hat keine Beziehung zu Gott. Und nur, so wie wir es heute Morgen in deinem Zeugnis gehört haben, irgendwann kommt die Erkenntnis, ich habe keine Beziehung zu diesem Gott. Und irgendwann mal begreift man, man kann diese Beziehung finden, man kann diese Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus haben. Und diese Erlaubnis, dieses Eingestehen, ich möchte mit dir den Weg gehen, Jesus. Das ist der Anfang der Wiedergeburt, der Geburtsstunde eines Menschen, der neu oder in diese überhaupt grundsätzliche Beziehung zu Gott kommen kann. Und wir sollen diese Sünde selber, die eben diese Gottferne, die uns so umschlingt und uns nicht atmen lässt, sollen wir ablegen. Und wir können sie mit der Hilfe Jesus Christus und des Heiligen Geistes ablegen. Wir können die Sünde, wir können diese Beziehung zu Gott finden, zu Gott erleben. Ablegen, was uns hindert, so weiß es Paulus in dem Kolosserbrief auszudrücken, jetzt legt aber auch alles ab, Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Ich weiß, der Zorn ist ein Zustand, ein Gefühlszustand in uns, den jeder von uns kennt. Wie oft habe ich schon in Gedanken meine Arbeitskollegen auf den Mond gefeuert? Wie oft habe ich schon ein böses Wort zu meiner Frau gesagt? Ich denke, jeder von euch braucht gar nicht weit zu suchen, um dieses Wort Zorn oder Wut oder Bosheit, die böse sind wir zu unseren Nachbarn. Wie böse sind wir in dem, was wir denken? Und wie böse können wir sein, wenn wir etwas tun? Vor allen Dingen auch dann noch, wenn das schändliche Reden aus eurem Mund, wie oft fällt uns das so leicht, über andere herzuziehen? Ich habe kein Problem, die schwachen Stellen des anderen zu finden und das mit anderen auch ja noch zu teilen. Der andere muss es ja unbedingt wissen, wie schlecht der andere ist, den ich nicht leiden kann. Das sollen wir ablegen. Ganz konkret, Zorn, wir dürfen zornig sein, aber es gibt gewisse Grenzen, wo wir sagen müssen, das geht jetzt in einer Art und Weise, das ist nicht mehr gesund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt. Ihr habt ein neues Trikot angezogen. Und wir sollen nicht in diesem alten Trikot laufen, weil das uns hindert, richtig zu laufen. Jemand, der zornig ist, der wütend ist, der kann sich nicht auf seine Aufgabe des Laufens zu konzentrieren. Kann sich nicht konzentrieren. Wir haben diesen alten Menschen ausgezogen und ist ein neuer Mensch angezogen worden. Und der wird jedes Mal immer wieder erneuert in der Erkenntnis, was gut und was richtig ist. Nach dem Bild dessen, der ihn gemacht hat. Nach dem Bild Jesu Christi. Wir sollen als zweiter Punkt anlegen, was erleichtert. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut und Langmut. Das sind Vokabeln, das sind Bestandteile des Trikots, das wir anziehen sollen, das uns das Laufen miteinander erleichtern soll. Herzliches Erbarmen. Hast du schon mal Erbarmen gehabt mit deinem Ehepartner? Mit deiner Freundin, die jetzt gerade erst mal wieder einen Bock geschossen hat? Oder mit deinem Kumpel, der dich reingelegt hat? Hast du ihm herzliches Erbarmen entgegengebracht, ihn angenommen, so wie er ist, mit all seinen Fehlern? Und wenn ich euch heute hier sitzen sehe, wir müssen uns gegenseitig annehmen. Wir dürfen uns gegenseitig dieses herzliche Erbarmen zusprechen, dass sich nicht nur in Worten kristallisiert, sondern vor allem in Taten. Herzliches Erbarmen heißt, ich nehme den anderen an, so wie er ist, mit all seinen Fehlern, mit all seinen Macken. Wir dürfen Güte dem anderen gegenüberbringen. Ein wohlwollendes Verhalten, dass ich dem anderen seine Fehler und seine Schuld verzeihe. Ich gebe dem anderen einen Vorschuss. Ein Vorschuss, das wir in unserer Welt draußen nicht bekommen. Da wird nur verlangt. Da wird nur gefordert. Aber hast du auch mal jemandem einen Vorschuss gegeben in Güte und Geduld? Langmut meint das damit. Hast du dem anderen schon mal ein bisschen mal wieder gezeigt, du, ich habe Geduld mit dir. Wir haben es zwar miteinander als Ehepaar vielleicht bis hierher geschafft, aber manches ist nicht zum Ende gekommen. Aber ich habe Geduld mit dir. Hast zwar mal wieder einen Fehler gemacht, aber ich bringe dir Geduld entgegen. Und einander ertragend, auch euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen, wie auch Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Der Kernsatz, der Halbsatz, wie auch der Christus euch vergeben hat. Du stehst jetzt hier vor Christus. Nicht dein Nachbar, nicht deine Freundin, nicht dein Freund, nicht dein Ehepartner, sondern du allein. Und das Wichtigste, was Paulus jetzt hier sagt, wie auch der Christus euch vergeben hat, wie Christus dir vergeben hat, wie du erlebt hast, dass du freigesprochen worden bist von deiner Schuld, von deiner Gottesferne, wie du freigesprochen worden bist, wie dir Gnade entgegengebracht worden ist. Gnade, dass du zu Gott kommen darfst, dass er es zulässt, dass er gnädig ist, dass du in seine Gegenwart treten darfst und dann erleben darfst, dass du in Christus ein neuer Mensch geworden bist, vergeben aller Schuld. Und das will Paulus jetzt hier herausheben, das soll der Punkt sein, der Standpunkt sein von dir zum Nächsten, von dir zu deinem Ehepartner, von dir zu deinem Nächsten hier in der Gemeinde. Hat es ja auch lauter so komische Gestalten. Wo wir selber dem anderen in dem Wissen, mir ist vergeben worden, darum darf ich erleben, wie dem anderen ich auch vergeben kann. Wir einander ertragend und auch gegenseitig vergebend. Das ist unsere höchste Aufgabe, dass wir uns gegenseitig ertragen und uns auch gegenseitig vergeben. Denn wir werden schuldig oder wir sind schuldig geworden am anderen. Bin ich überzeugt heute Morgen sicher. Aber wir dürfen auch erleben, dass wir uns gegenseitig vergeben für die Zukunft. Immer wieder. Das ist nicht ein einmaliger Gedanke. Das habe ich ja mal gemacht vor 10 Jahren. Meiner Frau oder meinem Mann. Aber es passiert heute Morgen wieder und es wird morgen wieder passieren müssen, dass wir uns gegenseitig ertragen und vergeben. Zu diesem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Die Liebe selber, die Gott uns entgegengebracht hat. Diese Liebe ist nicht ein Gefühl, Liebe ist eine Handlung. Liebe ist eine bewusste Handlung, die ich mir vornehme, die ich gerne tun möchte, um des anderen willen. Nicht, weil ich mich selber liebe oder weil ich mich selber so toll finde und mir nur alles Beste und nur das Gute wünsche, sondern weil ich den anderen zur Geltung bringen will. Und so wird der Heilige Geist auch immer nur als derjenige bezeichnet, der Jesus Christus zur Geltung bringen möchte. Und Gott, der Vater selber, hat nicht kein anderes Ziel, als nur Jesus Christus zur Geltung zu bringen. Und auch Jesus Christus möchte Gott, seinen Vater, zur Geltung bringen. Das ist das Band, das um die drei gezogen ist. So eng, dass man es nicht auseinanderbringen kann. Und warum sollen wir nicht genau in dieser Art und Weise handeln? In diesem engen Band der Liebe, wo ich weiß, ich will dem anderen zur Geltung kommen lassen. Ich will den anderen wertschätzen. Ich will dem anderen Güte entgegenbringen. Ich will mich erbarmen, auch barmherzig erzeigen. Nur so können wir als Gemeinde zusammen existieren und leben. Laufen, um zu gewinnen. Ihr habt schon gemerkt, so ein Wettkampf, der kostet ja einen ein bisschen Energie. Ein gewisses Training sollte man voraussetzen. Ich weiß nicht, wenn ich euch jetzt hier einmal ums Gemeindehaus herumscheuchen würde, da würden die einen ganz schnell sein, dann wird es aber welche geben, die auch dann schon prusten und an ihre körperlichen Grenzen kommen. Also wir sind in einem Wettkampf, auch die, die ziemlich jung sind, denen es leicht fällt und die, denen es schwer fällt, wo der Rollator der Antrieb ist, wo wir halt wirklich auch unsere Probleme haben, aber wir stehen immer noch in einem Wettkampf miteinander. Aber wir stehen gemeinsam in einem Wettkampf. Das heißt, der schnell ist, soll gucken, dass er dem hilft, der langsam ist. In diesem Lauf stehen wir drin. Es geht nicht darum, dass wir so als Erster ankommen, sondern dass wir laufen. Wir haben diese Wolke von Zeugen um uns, die den Staffelstab schon weitergegeben haben an uns und die auch genau wissen, lauft. Wir wollen euch Mut machen. Da drin ist eine Stimmung, da ist ein Geschrei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Als ich in diesem Stadion war, da war eine Stimmung drin, das kann man nicht fassen. Da wird man mitgerissen. Und so, dieses Bild ist auch da, wo diese Wolke von Zeugen uns umgeben, die uns nur Mut machen. Ein Geschrei und ein Gemache und ein Getue, ein Getrampel und Pfeifen. Und neben mir saß eine Frau, eine junge Frau, die hat mir immer so ins Ohr gepfiffen. Die hat so hoch geschrien, die war so mitgerissen, als am liebsten hätte ich eine mitgegeben. Aber das ist damit gemeint, diese Begeisterung, mitzugehen, mitzumachen. Und das wollen die. Die feuern uns jetzt schon da oben, Zuschauerraum, zigtausende. Und die feuern euch an, so wie ihr hier sitzt. Jeder mit seinen Gebrechen und der eine sieht vielleicht schlecht gekämmt aus oder der andere hat vielleicht zu große Schuhe oder was auch immer. So wie du da heute Morgen hier sitzt, wirst du angefeuert von einer unvorstellbaren Menge, die uns nur heute Morgen zuschauen. Laufen, um zu gewinnen. Deshalb nun, da wir so eine große Wolke von Zeugen um uns haben, lasst auch uns, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Geduld laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Wir sind nicht in einem 100-Meter-Lauf. Ich habe ganz bewusst eben dieses Eingangsbeispiel des Marathons gebraucht. Wir sind auf einem Marathonlauf. Wir sind in einem Wettkampf, der nicht durch Kurzfristigkeit gekennzeichnet ist. Da sind mal alle Kräfte gesammelt und dann 100 Meter und dann ist man am Ziel. Mag zwar schön anzugucken sein, wie die schnellsten Läufer oder Läuferinnen da im Stadion da bejubelt werden, aber unser Kampf ist ein Marathon. Der dauert vom ersten Tag unseres Lebens 70 Jahre, 80 Jahre, wenn es hochkommt 90 Jahre. Das ist schon ein langer Weg. Und da haben auch viele schon manche Hindernisse und manche Stolperfallen überwinden müssen. Und manch einer ist hier und da hängen geblieben. Ich möchte euch Mut machen. lasst euch von diesen Menschen, die euch umgeben, die das Ziel erreicht haben, Mut machen, bleib nicht mehr liegen, steh auf, lauf weiter. Ihr seid bis hierher gekommen, ihr werdet es mit Sicherheit bis ans Ende bringen. Ich möchte euch nochmal dieses Beispiel bringen. Gott hat uns auf die Ziellinie gesetzt, als wir zum Glauben gekommen sind, als wir diese persönliche Entscheidung getroffen haben, Jesus in unser Leben hineinzunehmen. Hat er uns nicht an den Anfang des Laufes gestellt, sondern auf die Ziellinie. Wir müssen nur die Ziellinie überqueren oder wir haben sie schon überquert. Das ist dieses Bild. Und trotzdem stehen wir in einem Lauf, unser Leben, dieses Leben, das wir von Gott geschenkt bekommen haben, dazu zu benutzen, andere Menschen von Jesus, von ihm zu erzählen. Und mit Geduld laufen den vor uns liegenden Wettkampf. Laufen mit Geduld heißt, ich brauche Ausdauer. Ich muss mir immer wieder sagen, es geht weiter bis da zur nächsten Wegstrecke. Dann kommt wieder eine Wegstrecke. Da gibt es wieder so ein nächstes Teilziel. Ist manchmal einfacher, man setzt seinem Leben so gewisse Teilziele, dann kann man auch das nächste wieder angehen, dann sieht man nicht diesen ewig langen Weg, den ich zu laufen habe. Und auch laufen im Wettkampf. Es ist ein Wettkampf, auch da wir uns ein bisschen immer gegenseitig auch pushen sollen und wo wir auch dann auch sagen möchten, ja, ich stehe in einem Wettkampf, weil ich ein Ziel erreichen will. Ich will dieses Ziel erreichen. Manchmal geht es auch mit hemdsärmlich zu. Habt ihr ja schon gesehen, wie mancher Läufer oder mancher Lauf dann so endet, dass sich da die Ellenbogen ausfahren, dass man dann nachher zum Ziel kommt. So dieser Wettkampfcharakter. Wir sollen laufen im Stadion des Lebens. Laufen, um zu gewinnen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass er ihn erlangt. Wir haben einen Preis zu gewinnen und den werden wir auch bekommen. Aber unsere Einstellung soll sein, ich soll so laufen, dass ich ihn gewinnen will und gewinnen kann, dass ich ihn erlangen kann. Wir sollen uns darauf einstellen, auf dieses Einzige zu konzentrieren, diesen Preis zu erlangen. Wir werden belohnt werden, ihr werdet belohnt werden. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbilde habt. Philipperbrief. Da setzt Paulus sein eigenes Beispiel, wie er es gemacht hat, wie er die größten, unsäglichsten Dinge auf sich genommen hat, um am Ende seines Lebens diese Krone in Empfang nehmen zu können. Einfach dieses Beispiel des Paulus zu nehmen und all die Zeugnisse, die wir in der Bibel, die wir haben, wo wir leben können und alle lesen können, wie die anderen es vor uns gemacht haben, auch mit ihren Fehlern daraus erlernen können. Laufen, um zu gewinnen, sagt er noch am Schluss, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Was muss das für ein Gefühl sein, zu der Siegerehrung zu gehen und diese Medaille umgehängt zu bekommen? Also ich habe mir das immer mal so vorgestellt, wenn ich jetzt da an der Olympiade teilnehme und ich habe irgendwas ganz toll gemacht und dann werde ich als Letzter aufgerufen und dann betritt man dieses Podest, das am höchsten ist und dann kriegt man diese Goldmedaille umgehängt. Was muss das ein Gefühl sein. Und dann natürlich wieder Riesenmenge, Menschenmenge drumherum und alle sind stolz auf mich. Der hat es geschafft. Ihr wisst, hat nie stattgefunden. Es war nur so, ein bisschen. Aber stellt es doch einmal euch vor, ihr steht vor diesem Treppchen und ihr dürft diese höchste Stufe erklimmen. Stellt euch doch mal bildlich vor. Und dann kommt von unten einer und sagt, hast du toll gemacht. Keiner hat es besser mal gemacht wie du. Und dann hängt er dir die Goldmedaille um und bei Paulus ist die Krone. Er kriegt sogar noch ein bisschen mehr, ein Krönchen. Diese Einstellung soll man haben, diese Krone eines Tages mal entgegennehmen zu dürfen. Und das macht uns doch Mut, das macht uns doch auch Hoffnung und auch Freude. Welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Wenn du Jesus Christus liebgewonnen hast, dann stehst du schon als sicherer Sieger fest. Dann darfst du diese Goldmedaille eines Tages entgegennehmen. Dann darfst du dich freuen. Ich glaube, da werde ich solche Sätze machen. Frei aus dem Stand. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, Dorando Pietri. Das war Marathon 1908 in London anlässlich der Olympischen Spiele. Dort hat ein Marathon stattgefunden. Und wenn ihr mal diese Videos da lest das, oder seht, das sieht echt krass aus. Der hat nach dem Start so losgelegt wie die Feuerwehr. Der hat dann mittlerweile 10 Minuten rausgelaufen als Vorsprung, ist dann völlig entkräftet im Stadion angekommen und ist einmal kurz falsch abgebogen und dann ist er zusammengebrochen. Und dann haben ihn die Ordnungshelfer, die Polizisten, Ärzte, glaube ich, dann rechts ist ein Arzt und links ist, glaube ich, irgendwie so eine Ansage, keine Ahnung. Die haben ihm dann den Weg gezeigt. Dann ist er wieder zusammengebrochen. Ich glaube, insgesamt ist er 5-mal zusammengebrochen. Dann haben sie einen Fehler gemacht und haben dem aufgeholfen und haben ihm die Richtung gezeigt. Und wenn ihr wisst, ihr kennt ja die Regeln, das muss man, diese Leistung muss man immer selber erbringen. Das heißt, die olympischen Regeln sagen, in dem Moment, wenn jemand dem zu Hilfe eilt, in einer Art und Weise, wie es nicht zugelassen ist, dann wird dieser Mann disqualifiziert. Er ist zwar dann noch als erster über die Ziellinie gegangen, aber er wurde disqualifiziert. Und der zweite, der nur ein paar Minuten später gekommen ist, hat dann gewonnen. Amerikaner, wie so oft. Man musste sehen, er ist mindestens 5-mal zusammengebrochen und immer wieder hochgehoben worden und dann dreht er so, hat keine Ahnung, wo er wieder hinlaufen soll. Und immer wieder zusammengebrochen, immer wieder kollabiert. Und so lange, bis er dann im Ziel war, da hat die letzten Meter, das sieht man dann in den Videos, wie er dann richtig loslegt, da ist die Ziellinie und dann gib ihm. Er ist zum Publikumsliebling der Olympischen Spiele in London geworden. Der Italiener Dorando Pietri. Was für ein Mann. So sieht er hinterher aus. Aufgrund seines Verhaltens und seines Kämpfens und immer dieses wieder, ich gehe wieder, ich will ins Ziel kommen. Das war in ihm drin. Das war so für den Kerl so programmiert, dass er die Herzen der Königin gewonnen hat. Oder das Herz der Königin. Die hat ihm dann hinterher einen extra Pokal überreicht. Und dass er stolz ist, das sieht man, glaube ich, hier. Mit der Frisur, ich dachte, da werde ich der Weltgeschichte schreiben. Er wurde geehrt von der Königin. Die Königin hat ihm diesen Goldpokal nachträglich dann überreicht. Er musste sich nicht mit einer Goldmedaille zufrieden geben. Er hat diesen Pokal bekommen. 4 Monate später, im Herbst, hat er dann nochmal einen Marathon in New York gelaufen. Und er ist da wieder gegen seinen Alten, der gewonnen hat, der ihm die Goldmedaille mehr oder weniger weggeschnappt hat, nochmal angetreten und er hat ihn dann komplett versägt. Der hat ihn dann, also in Grund und Boden gelaufen. Aber diesmal hat er scheinbar die Taktik ein bisschen geändert. Er kam dann gut ins Ziel. Dorando Pietri, mit dieser Einstellung zu laufen, ich will ins Ziel. Auch mit meiner Schwäche, auch mit meinem Kollabieren, auch mit meinem Zusammenbrechen. Ich will ins Ziel kommen. Das soll unsere Einstellung sein. Noch einen kurzen 4. Punkt, aufsehen, was uns Richtung gibt. Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der die Schande achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Hinschauen. Es heißt immer, es ist so ein flacher Begriff, hinschauen. Naja gut, ich schaue zu Alina oder zu dir oder zu euch beiden hin. Dieses Wort hinschauen heißt, ich starre es an. Es ist ein richtig hartes Wort, ich starre auf Jesus Christus. Ich starre so mit aller Kraft da auf ihn, auf diese Persönlichkeit, auf diese Person, dass alles andere neben wegfällt. Ich habe volle Konzentration auf Jesus Christus. Ich soll mich nur auf ihn konzentrieren und alles andere ist nebensächlich. Und wie oft ist so in unserem Ding, in unserem Alltag, wo vieles andere so viel wichtiger wird als unser Blick zu Jesus Christus. Hinschauend auf Jesus, er hat den Anfang mit dir gemacht und wird es auch zu Ende bringen. Er hat den Glauben vollendet, das hat er in eigener Person vorgelebt. Und wo können wir uns noch glücklicher schätzen, wenn er uns begleitet, wenn er mit uns geht. Wenn er mit dir den Anfang macht, dann verspricht er es, dass es auch zu Ende bringt. Jesus Christus ist derjenige, der dich begleitet, der mit dir geht. Er ist selber ans Kreuz gegangen. Er hat diese Freude, die hinter dem Kreuz lag, hat er schon gesehen. Und er hat alles auf sich genommen, um diese Freude zu erleben. Um diese Freude mit dir zu erleben. Jesus Christus will mit dir diese Freude erleben. Aussehen, was uns Richtung gibt, die Blickrichtung an Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat die Schande nicht geachtet. Das, wie er verspottet worden ist, wie er angespuckt worden ist, wie er ans Kreuz genagelt worden ist, diese Schande, die er als Verbrecher erlitten hat, das war ihm alles egal. Die vor ihm liegende Freude war ihm wichtig. Ich will mit dir heute Morgen diese Freude erleben. Er sitzt zur Rechten des Gottes und dort wird er eines Tages auch wiederkommen von dort. Er hat neben Gott Platz gemacht. Das heißt, er hat alles zu Ende gebracht. Ich möchte euch von diesen beiden ein bisschen was erzählen. Ich werde euch nachher noch einen Trailer laufen lassen. Das ist Bob der Streuner. Mir fällt jetzt der Name Bob Hohen oder irgend so. Nee, ich sage es euch nachher. Ein junger Kerl wird geboren in Australien, lebt die halbe Zeit in Australien, halbe Zeit in England. Hin und her gerissen mit seiner Mutter ist er nie länger als, sie werden rasch geschieden, sage ich jetzt mal, noch voraussetzend. Sie werden rasch geschieden, die Eltern. Er lebt dann ständig mit der Mutter von einem Dorf, von einer Stadt zur anderen, mal hier, mal in England, mal dort. Der Kerl kann eigentlich im Grunde genommen nie irgendwie Fuß fassen. Er gerät dann irgendwann mal als junger Teenager auf die schiefe Bahn mit Drogen und so weiter. Und eines Abends kommt er nach Hause, ist mehr oder weniger schon so am Tiefpunkt seines Lebens angekommen. Eines Tages liegt dann diese Katze, dieser Bob, den er dann später nennt, dieser Kater, vor seiner Haustür auf der Fußmatte. Und die beiden freunden sich an. Und er lernt wieder Verantwortung zu übernehmen oder überhaupt im ersten Mal in seinem Leben Verantwortung zu übernehmen für jemand anderen. Und die beiden freunden sich an und es entsteht eine Freundschaft, die geht durch dick und dünn. Und der Kerl schafft es, dass dieser junge Mann von den Drogen loskommt, dass er irgendwann mal mit seinem Vater auf Frieden schließen kann. Und jetzt könnt ihr mal abspielen, wenn ihr gerade mal auf die Taste drücken würdet oder drücken könntet.
Ab und zu kommt einer zu uns, der irgendwie das Zeug dazu hätte, clean zu werden. Ich denke, das ist deine letzte Chance. Hast du was von deinem Vater gehört?
Ich bin zurzeit eher solo unterwegs.
Hey, Dad! Du erinnerst dich an Hillary.
Wir sind spät dran, Schatz.
Wir haben gerade über Weihnachten geredet.
Dummerweise ist unser Tisch schon voll.
Ich will clean werden. Ich will einfach richtig leben.
Allein kannst du es nicht schaffen.
Hallo? Hey, Kleiner. Verzeihung, wissen Sie, wem diese Katze gehört?
Es gibt einen Grund, dass Bob bei dir ist.
Bob?
So sollst du ihn nennen, sagt er.
Früher habe ich jede Chance vermasselt, die ich bekam. Ich will echt nicht kaputt gehen.
Du machst tolle Fortschritte. James, du darfst dir jetzt noch nicht so viel zumuten.
Ich bin soweit. Bob ist doch da. Er passt auf mich auf.
Du behältst ihn, stimmt's?
Könnt ihr uns was geben, Bob und ich wollen leben?
Bob hat mir gezeigt, wie das Leben auf der anderen Seite aussehen könnte.
Willst du morgen wieder dabei sein?
Hm? Ich will mich bei dir entschuldigen. Für alles.
Ich sollte dich um Entschuldigung bitten.
Jeder kriegt eine zweite Chance. Zum Glück für mich hatte ich einen ganz wunderbaren Freund, der mir bei meiner zweiten Chance geholfen hat.
Hey, guck mich nicht so an.
High five.
Diesen Film gab es vor ein paar Monaten, Jahren mal, glaube ich, sogar in Rastatt. Da haben wir das im Kino angeguckt. Es ist wirklich eine ergreifende Geschichte, wie dieser Kerl, wie heißt er jetzt? James Bowen, genau, das ist das Buch dazu, da bin ich gerade am Lesen, aber angefangen. Ich habe diesen Film aber auch schon gesehen und es ist immer wieder mal schön, wenn man so im Rückblick mal wieder sowas sehen oder lesen kann. Dieser Kerl hat es verstanden, eine Freundschaft zu knüpfen und den anderen dahin zu bringen, dass er von seiner Not wegkommt. Dass er wieder Frieden schließen kann mit sich selber und Frieden schließen kann mit seiner Umwelt, mit seinem Vater. Dass er vergeben kann. Und ich denke, das ist so ein Teil unseres Lebens, wo wir erkennen müssen, Jesus ist genauso im Grunde, ich will ihn jetzt nicht mit diesem Kater vergleichen, aber Jesus in dieser Art und Weise kommt in dein Leben, wo du am wenigsten damit gerechnet hast. Wo er dir seine Freundschaft anbieten möchte. Wo er dir seine Hilfe anbieten möchte. Wo er dir anbieten möchte, du, ich will mit dir durch dieses lange Leben zu gehen. Ich will dir die Perspektive zu geben, auf die andere Seite zu schauen und dahin zu kommen. Und sie gehen miteinander durch dick und dünn und der geht wirklich, der fährt mit dem Fahrrad vorne im Korb drin, der sitzt daneben, sammelt Geld ein in der Fußgängerzone. Der macht Dinge mit ihm, auch da, wo er wirklich die Not hat mit seinem Rauschgift und seiner Methadonabhängigkeit, wo er sich einfach ihn ankuschelt und bei ihm ist. Und Jesus ist nicht derjenige, der mit dem großen Hammer kommt. Er kommt in eine Art und Weise, wo du es am wenigsten vielleicht erwartest, wo er dir begegnen möchte, wo er dir nur eigentlich sagen möchte, ich bin da und jetzt nimm dieses Vertrauen, dass ich da bin, entgegen und dass ich mit dir gehen möchte. So ist Jesus. Jesus ist ganz anders. Er geht auch mit uns durch diese Alltagstücken und Alltagsschwierigkeiten, die uns begegnen und möchte sie mit uns bewältigen. Und er bringt auch dann diesen Kerl dahin, dass er mit seinem Vater Frieden schließen kann. Und so kann es auch in unserem Leben funktionieren, dass wir unserem Nächsten vergeben können. Dass wir selber uns kennenlernen und uns selber erstmal vergeben müssen, um dem anderen dann vergeben zu können. Wir haben gelesen, jetzt weiß ich nicht, wo ich da gelandet bin, was uns zu tun bleibt heute Morgen, ablegen, was uns hindert, anziehen, was uns erleichtert, laufen, um zu gewinnen und aufsehen, was uns Richtung gibt. Denn Christus ist es wert. Das möchte ich euch mitgeben heute Morgen. Amen.